Ich glaube, jede von uns liebt ein bisschen diese Charakter. Also Violetta gehört zu unserer Geschichte, so zu jedem Mensch, sagen wir. Und deswegen, ich finde, es heutzutage können wir wirklich sehen, diese Musik genau als fast eine Erlösung oder Verklärung von dieser Charakter, der durch den Tod vielleicht lebt weiter in andere Figuren.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kantinengespräche, dem Podcast des Tiroler Landestheaters. Mein Name ist Thomas Schmidt-Ehrenberg, ich bin Musikdramaturg hier am Theater und ich habe heute die Regisseurin Magdalena Weingut und den Dirigenten Tommaso Turchetta zum Kantinengespräch eingeladen. Mit ihnen möchte ich über die neue Opernproduktion des Tiroler Landestheaters sprechen, La Traviata von Giuseppe Verdi. Magdalena Weingut arbeitet seit 2007 europaweit als Regisseurin, Spielleiterin und Regieassistentin im Musiktheaterbereich. 2016 hat sie debütiert am Staatstheater Wiesbaden mit einer Inszenierung von Richard Strauss' Elektra. Auch hat sie am Staatstheater Darmstadt gearbeitet, an der Opera Royale de Wallonie in Liège, bei den Bayreuther Festspielen und auch an der Pariser Oper hat sie schon gearbeitet. Und sie hat sich auf die Inszenierung der Traviata hier in Innsbruck in einer Art Trainingscamp vorbereitet, könnte man sagen. Im letzten Sommer nämlich hat sie beim Opernfestival Oberpfalz bereits La Traviata Remixed mit großem Erfolg inszeniert. Eine reduzierte und neu orchestrierte Fassung der Oper von Moritz Eggert und Jacopo Salvatori, die auch mit Crossover-Elementen spielt. Darüber hinaus hat sie bis vor kurzem in Paris gewohnt. Dem Hauptschauplatz der Oper. Insofern ist sie jetzt mehr als bereit, hier bei uns am Tiroler Landestheater das Verdische Original auf die Bühne zu bringen. Ich begrüße ganz herzlich zum Kantinengespräch Magdalena Weingut.
Hallo.
Und ich begrüße ebenso herzlich zum Kantinengespräch den musikalischen Leiter der Produktion. Als erster Kapellmeister des Tiroler Landestheaters durchlebt er gerade eine sehr bewegte und gleichzeitig auch sehr erfolgreiche Spielzeit 2022-23. Am Anfang stand die Oper Lacmé, französisches Repertoire, bei der er die musikalische Leitung innehatte. Dann hat er die Wiederaufnahmen von Tosca und der Zauberflöte dirigiert. Dann kam die Premiere von Così fan tutte, wo er kurzfristig eingesprungen ist und die Premiere zu einem Erfolg geführt hat. Nun also La Traviata, eine Produktion, die er auch relativ kurzfristig in Hauptverantwortung übernommen hat. Ich begrüße ganz herzlich Tommaso Turchetta.
Hallo, hallo.
Ja, ganz kurz zum Geleit sozusagen. La Traviata, das ist eine Oper des mittleren Verdi. Und neben Rigoletto und Il Trovatore, Teil seiner sogenannten Trilogia Popolare, die Verdi in den Jahren 1850 bis 1853 komponiert hat. In allen drei Opern stehen gesellschaftliche AußenseiterInnen im Zentrum des Geschehens. La Traviata, das ist die Geschichte der Pariser Edelkurtisane Violetta Valerie, die sich in Alfredo Germont verliebt, einen Vertreter der besseren bürgerlichen Gesellschaft, die ihr altes Leben hinter sich lässt, mit Alfredo Paris verlässt und aufs Land zieht, die jedoch schließlich von ihrem alten Leben wieder eingeholt wird. Denn Alfredos Vater Giorgio Germont bittet Violetta darum, Alfredo zu verlassen und auf ihre Liebe zu verzichten, damit seine, also Giorgio Germonts Familienehre, nicht weiter durch die wilde Ehe seines Sohnes mit einer ehemaligen Kurtisane beschmutzt wird. Und Violetta willigt ein. Und über allem schwebt die Tragik einer tödlichen Krankheit, die Violetta von Beginn an begleitet und an der sie letztlich verstirbt. Und mit diesen drei beschriebenen Hauptfiguren der Oper haben wir auch dieses für Verdi so typische musikalisch-dramaturgische Dreiecksverhältnis vorliegen. Zwei Liebende, ein Sopran und ein Tenor, deren Glück durch einen Bariton bzw. Bass, meist eine Herrscher- oder Vaterfigur, torpediert wird, hintertrieben wird, sei es aus persönlichen, moralischen oder politischen Gründen. Magdalena, dieser Titel der Oper La Traviata, das bedeutet ja die vom Wege Abgekommene. Und so nennt sich Violetta Valerie tatsächlich im dritten Akt auch selber. Da klingt immer so, schon so etwas Moralisches mit, der rechte Pfad, der Pfad der Tugend, von dem man abgekommen ist. Ich weiß, dass du diesen Titel für dich ein bisschen neu gedeutet hast, als man das vielleicht im klassischen Sinne machen würde.
Ja, ich persönlich finde, dass Giuseppe Verdi da schon ein bisschen wertet aus der Richtung derjenigen, die die Tugend oder den rechten Weg bestimmen wollen. Ich glaube nichtsdestotrotz, dass das vom Weg abkommen bei Violetta, ich deute es sehr, sehr, für mich persönlich sehr positiv, indem ich sage, sie entscheidet sich für einen anderen Weg als den bisherigen, geht einen neuen Weg, sieht neue Perspektiven, findet Hoffnung, indem sie den Weg der Liebe geht, findet sogar Hoffnung auf Heilung aus ihrer Krankheit und ist in dem Sinne von ihrem ursprünglichen Weg abgekommen, also die Traviata.
Und wir wissen, Verdi wollte eigentlich einen ganz anderen Titel für die Oper, Amore e Morte, ganz schlicht und gleichzeitig ganz klar und groß. Und letztlich sind die beiden Aspekte von Amore und Morte, also von Liebe und Tod, ja die zentralen Aspekte, zwischen denen sich alles aufspannt.
Die zentralen und auch die absolut zeitlosen, die uns Menschen von jeher und weiterhin immer begleiten werden. Und deswegen wieder die Zeitlosigkeit dieser Geschichte.
Ja, Magdalena, der Stoff galt ja Mitte des 19. Jahrhunderts als moralisch durchaus anrüchig. Die Zensur hat genau auf Verdis Oper geschaut, mit Argusaugen könnte man sagen. Es war eben auch ein zeitgenössischer Stoff, was das Ganze noch brisanter gemacht hat. Bei der Uraufführung musste Verdi akzeptieren, dass die Handlung sogar um 150 Jahre zurückverlegt wird in die Zeit Ludwigs des 14., um dem Ganzen ein bisschen die Brisanz zu nehmen. Auf welchen Zeitebenen lässt du die Geschehnisse in deiner Inszenierung ablaufen?
Für mich ist die Handlung aus heutiger Sicht, kann sie auch durchaus zeitlos sein. Das heißt, ich hätte durchaus die Brisanz dieses Themas auch in der heutigen Zeit noch aufgreifen können. Ich will dem Publikum 3 verschiedene Zeitebenen mitgeben, um eben zu verdeutlichen, dass das nicht auf ein Jahrzehnt, ein Jahrhundert beschränkt ist, die Thematik einer Frau, die sich zum Geschäftsmodell der Prostituierten entschieden hat. Und deswegen haben wir zusammen mit meinem Kostüm- und Bühnenbildner 3 verschiedene Zeitebenen entwickelt. Eine heutige, ein Paris der 20er Jahre, das eine ästhetisch sehr, sehr schöne Zeit war, in der die Frauen auch schon stärker wurden. Und als drittes eine Art Utopie, Traum, Flucht, Welt, die dem Surrealismus entspringt.
Damit knüpfst du ja ein Stück weit auch an die 1920er Jahre. Der Surrealismus, der seinen Ursprung hatte als Kunstbewegung in den 20er Jahren in Paris. Der Surrealismus, der ja typisch dafür ist, auch Realitäten ineinander fließen zu lassen, auch Traum und Wirklichkeit sich begegnen zu lassen. Und das sehen wir also auch in deiner Inszenierung. Ich glaube, insbesondere in diesem zweiten Akt, in diesem Fluchtraum von Violetta und Alfredo, in diesem Landhaus, in das sie sich fliehen.
Genau, unser Landhaus entsteht quasi aus einem an Magritte angehauchtem Gemälde, das in unserem Bühnenbild tatsächlich hängt. Und mit dem wir herstellen wollen, die Assoziation, dass sich Violetta und Alfredo eben in eine Art Wolkenkuckucksheim-Utopie hineinträumen.
Ein Wolkenkuckucksheim, in das dann der Vater sozusagen wieder als wie eine Art Fremdkörper hineinbricht.
Genau, der als Figur von außen kommt und die Utopie zerstört, indem er im Prinzip aber nur die Realität, also die zumindest damalige, sehr präsente Realität mitbringt, aber in gewisser Weise heute noch genauso funktioniert.
Und darüber hinaus etablierst du einen szenischen Rahmen, der das Ganze, der die Vorgänge aber auch in der Jetztzeit verankert? Wie sieht dieser Rahmen aus?
Den Rahmen bildet bei mir Violettas Krankheit in einem modernen Intensivstationskrankenzimmer und ausgehend von der musikalischen Sprache Verdis habe ich das Vorspiel in einem Bogen zum dritten Akt oder spanne eine Klammer zwischen Vorspiel und dem dritten Akt.
Ja, Tommaso, das ist ja auch musikalisch schon von Verdi vorgegeben, diese musikalische Klammer. Wir begegnen der Musik vom Anfang des Vorspiels, vom Anfang des Preludio, auch wieder am Anfang des dritten Aktes.
Ja, genau so. Also es ist ungewöhnlich bei Verdi, besonders in dieser Zeit, aber er schreibt praktisch dieselbe Musik am Anfang der Oper und am Anfang des dritten Akt. Es geht um diese ätherische silbernen Klang von Violini 1 und 2, sehr hoch, das ist sehr besonders. Und diese Musik am Anfang der Oper hören wir das wieder am Anfang dritte Akt. Und dieser dritte Akt ist eigentlich, es geht nur um die Violetta-Krankheit. Am Anfang sehen wir Violetta noch in einer sozialen Situation. Das könnte also in verschiedene Arten interpretiert sein. Entweder, dass Verdi will zeigen, dass ab sofort Anfang der Oper ist die Krankheit von Violetta schon präsent. Oder es können auch interpretiert sein, dass alles, was dazwischen ist, ist eine Erinnerung von Violetta, die schon am Ende ihres Lebens natürlich. Und ich finde auch sehr gut, wie Magdalena uns zeigt, dass es ist mir sehr klar, dass die Krankheit von Violetta schon immer sehr präsent ist und es auch für mich musikalisch hilft, diese Verbindung zu aufzubauen eigentlich zwischen Anfang und dritter Akt.
Und man hat aber trotzdem das Gefühl, dass durch diese ja fast, du hast von silbrigem Klang gesprochen, diesem ätherischen Klang, dieser eigentlich sehr schönen Musik, die Tragik dieses Todes ein Stück weit aufgefangen wird. Dass man bekommt den Eindruck, dass es etwas von Erlösung hat. Wie siehst du das?
Ich denke, ursprünglich war von Verdi nicht so gemeint. Ich denke, ursprünglich es war nur eine Beschreibung der Krankheit der Violetta eigentlich. Einfach eine Empfindlichkeit dieser Charakter. Also, heutzutage, nachdem fast 200 Jahren sind zwischen die Premiere und heute, es fehlen noch 25 Jahre, aber ich meine, wir sind fast da. Ich denke, dieser Charakter von Violetta, es gehört zu jedem von uns. Also es ist nicht nur eine, damals vielleicht es war einfach nur eine Darstellung von einer Kurtisane oder Prostituierte und vielleicht auch hat damals, es gab eine total negative Urteilung, eine Verurteilung von dieser Charakter. Heutzutage, ich glaube, jeder von uns liebt ein bisschen diese Charakter. Also Violetta gehört zu unserer Geschichte, so zu jedem Mensch, sagen wir. Und deswegen, ich finde es, heutzutage können wir wirklich sehen, diese Musik genau als fast eine Erlösung oder Verklärung von dieser Charakter, der durch den Tod vielleicht lebt weiter in andere Figuren von unserer Gesellschaft.
Ich glaube, das deckt sich auch ganz gut mit deiner Sicht auf diese Figur, Magdalena.
Ja, absolut. Ich, je intensiver ich mich mit dem Stück und mit den Figuren, vor allem auch Violettas Figur, auseinandersetze, entdecke ich ein Stückchen Violetta, glaube ich, steckt in jedem von uns. Und auch da bin ich mit Tommaso einer Meinung, dass die Krankheit und der Tod eben sich in dieser Musik widerspiegeln. Allerdings gehe ich tatsächlich ein Stückchen weiter und der Tod gehört zum Leben, genauso wie das Leben, sagen wir in dem Sinne. Und der Tod ist einfach nur ein Schritt in etwas, was wir nicht kennen. Und wenn ich persönlich diese Musik höre, dann höre ich eben so etwas wie ein Leben, das weitergeht über den Tod hinaus und etwas, was größer ist als das irdische Leben. Und das ist, was ich lese und höre und das ist, was ich erzähle anhand von dieser starken Frauenfigur, die ihr ganzes Sein auf der Bühne eben mit dem Motor der Krankheit einfach sich energetisch und, wie gesagt, einfach unglaublich stark und willenskräftig dadurch bewegt, durch die Gesellschaft und durch alle Zwänge, in denen sie in ihrer Zeit steckt und in der sie aber heute genauso stecken kann.
Und dieser Originalschauplatz, diese Originalzeit, das Paris Mitte des 19. Jahrhunderts, Tommaso, wie ist das? Spürt man das, Verdi war ja auch häufig in Paris, spürt man das Französische in dieser Oper? Hat er das auch in seiner Musik ein Stück weit französisch unterlegt?
Ich weiß jetzt nicht, ob wir können wirklich musikalisch von französischer Musik oder von französischer Klang und so weiter reden, aber sagen wir, dass der Grundrhythmus von diesem Stück ist ein Walzerrhythmus und ein Walzer gehört, sagen wir, zu einer soziale Leben von Fest oder von gemeinsamen Leben und Leute, die sich treffen für zu einer Party oder so etwas. Und in diesem Sinn, ich glaube, Verdi benutzt einen Walzer zu diesem sozialen Leben zu untermalen, diese auch zusammen mit die, sagen wir, die Privatleben mit von Violetta immer verbunden ist. Und wir können die französische Flair-Atmosphäre durch diese musikalische Darstellung oder Untermalung atmen, sagen wir.
Meine Frage ging so ein bisschen auch in die Richtung, dass natürlich ist es ein italienisches Melodrama, aber es gibt so ein gewisse formale Geschichten, die, wo man das Gefühl hat, sie kommen ein bisschen aus der Opera Comique, diese Romanzen, diese strophisch angelegten Arien zum Teil. Das könnte vielleicht ein bisschen etwas Französisches sein.
Es ist französisch, aber es ist auch die, sagen wir, die klassische Szenenabbau, also Struktur von italienischer Oper, diese zwei Strophen Arie und Cabaletta auch zweimal gespielt. Was absolut zu dieser französischen Kultur vom Opéra Comique gehört, ist die Idee zum Reden auf die Musik. Was auf die italienische Oper gibt's nie. Vielleicht nur, wenn wirklich ein Charakter eine Briefe liest, zum Beispiel Lady Macbeth in Macbeth. Das macht auch Violetta in La Traviata. Einmal, sie liest eine Briefe und das ist einfach gesprochen, aber am Ende des Stückes, sie redet wirklich auf die Musik. Und das könnte vielleicht wirklich kommen von der Opera-Comique-Tradition.
Also wir haben tatsächlich ein kleines Melodram im Melodrama.
Genau.
Magdalena, Tommaso, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr heute Gäste wart bei den Kantinengesprächen zu La Traviata. Und ich freue mich auf eine Premiere am kommenden Samstag mit euch, La Traviata. Vielen Dank.
Danke.
Und wir trinken noch ein Champagner drauf.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.